Matthäus 19, 16 bis 23. Ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich nach dem, was gut ist, entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Welche Gebote? Fragte der Mann. Jesus antwortete: Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte: Alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Und Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm, folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Um es noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Ich finde, das ist ein bisschen eine komische Geschichte. Finde ich. Die Art und Weise, wie Jesus da reagiert, wenn er sagt, ich finde es ein bisschen eine komische Geschichte. Ich habe extra ein Kamel mitgenommen und ein Nadelöhr. Also eigentlich habe ich diese Woche, ich bin immer der Überzeugung gewesen, mit ein grosses Kamel plüschtier daheim. Das wäre etwa einen halben Meter hoch. Und dann habe ich parat gelegt diese Woche und dann vor zwei Tagen habe ich herausgefunden, dass es gar kein Kamel ist, sondern ein Giraffe. Glücklicherweise habe ich das noch gemerkt, bevor ich es jetzt mitgenommen habe und mich blamiert hat. Und das Kamel ist ein Ersatzkamel von der Esther. Und ein Nadelöhr habe ich auch noch. Das tun wir jetzt da mal. Ja, das legen wir einfach da an, weil sehen wir das eh nicht, weil das Ziel ist ja, dass es klein ist. Okay, dann stelle ich um auf Hochdeutsch. Genau, die Geschichte. Da ist ein Mann, der mit einer guten Frage zu Jesus kommt. Jesus, was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu bekommen? Da ist ein Mann, der nicht nur auf die Gegenwart schaut, nicht nur das, was gerade vor ihm liegt, sondern er kümmert sich für die Zukunft. Ein Mann, der nicht das Lebensmotto hat, YOLO, du lebst nur einmal und dann ist sowieso vorbei, sondern er schaut nach vorne und er will wissen, was passiert, wenn er mal nicht mehr da ist, wenn er mal stirbt. Jesus, was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und dieser Mann kommt mit dieser Frage zu Jesus. Und ich denke, das ist ein guter Ort, um mit dieser Frage hinzugehen. Jesus, was muss ich Gutes tun? Ich glaube, hier ist ein Mensch, der ehrlich und echt und authentisch sucht. Er sucht nach Antworten im Leben. Er sucht nach Hinweisen, wie es weitergeht, wenn er mal stirbt. Ein Mensch, der ein wenig durch diesen oberflächlichen Vorhang des Lebens schaut und sich wundert, was dahinter steckt. Jesus, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was wäre deine Antwort auf seine Frage? Ich habe mir das überlegt. Was wäre meine Antwort, wenn dieser junge Mann zu mir kommt? Ich denke, ich würde sagen, hey, ich muss dir etwas erklären. Schau, hier bist du und hier ist Gott. Und zwischen dir und Gott ist ein tiefer Graben. Und dieser Graben ist deine Schuld, die dich trennt von Gott. Aber Jesus kam und hat mit seinem Kreuz den Graben ausgefüllt. Und nun bist du frei und eingeladen, zurück zu Gott zu laufen. Und er lädt dich ein, komm zu mir. Und dann würde ich vielleicht sagen, schau, ich habe noch so ein Armband mit den 4 Punkten oder ein WWJT und gebe ihm das noch. Vielleicht wäre das meine Antwort, vielleicht wäre es deine. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jesus sagt gar nichts von all dem. Vielleicht hätte Jesus mal so einen evangelistischen Kurs machen müssen, die 4 Punkte lehren. Es war nicht seine Antwort. Die Reaktion von Jesus finde ich komisch. Warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Aber wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Es gibt einen Weg zum Leben. Und dieser Weg führt über diese Straße mit den Leitplanken des Gesetzes. Und Jesus zählt ihm dann einige dieser 10 Gebote auf. Und der Mann sagt, ja, das habe ich getan, habe es gemacht, was fehlt mir noch? Was muss ich noch tun, um wirklich sicher sein zu dürfen, dass es mit mir okay steht in der Ewigkeit? Und Jesus schaut direkt in sein Herz und erkennt jedes Detail, auch von unseren Herzen. Und Jesus bringt Licht in ein unvollkommenes Zimmer von seiner Seele. Und dieses unvollkommene Zimmer war seine Liebe zum Geld, seinen Hang am Geld. Jesus fragt ihn, weil du vollkommen sein willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast. Dann gib den Erlös den Armen und dann komm und folge mir nach. Und dann geschieht etwas Schockierendes, finde ich. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Er war reich. Der Anspruch von Jesus an sein Leben war ihm zu groß und er läuft davon. Und Jesus lässt ihn davonlaufen. Die Forderungen von Jesus waren ihm zu krass, zu tough. Und er wendet sich ab. Was bedeutet das für uns? Was ist der Anspruch, der Jesus an unser Leben hat? Es gibt einen Weg, wie man diese Geschichte auslegen kann. Und da geht folgendermaßen. Jesus muss an der ersten Stelle von deinem Leben sein. Wenn du den Schatz im Himmel willst, das ewige Leben, und hier geht es um viel, ewiges Leben, dann darfst du keinen anderen Schatz größer als Jesus hier auf Erden haben. Er muss die Nummer eins sein. Du musst bereit sein, alles aufzugeben, um ihm nachzufolgen. Ja, nein, nicht nur bereit sein, du musst es auch tun. Gehörst du zu denen, die es tun? Oder gehörst du zu denen, die die Worte von Jesus hören und dann denken, nein, ehrlich gesagt, ist mir das ein bisschen zu krass. Und sich wie der junge, reiche Mann abdrehen und so schleichend davonlaufen. Gehörst du zu denen, die es tun? Hast du schon einmal deinen ganzen Besitz verkauft, den Erlös den Armen gegeben? Hast du schon überhaupt mal etwas verkauft, um den Erlös jemand anderem zu geben? Ich mache jetzt den Test. Hat jemand von euch alles aufgegeben? In Lukas 14, 26 sagt Jesus, wer nicht alles aufgibt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und im Vers 33 steht, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und hier wird es persönlich. Hast du alles aufgegeben, um ein Jünger von Jesus zu werden? Das ist die Voraussetzung von Jesus an dein Leben. Sonst kann man nicht sein Jünger sein. Ich meine wirklich aufgegeben. Jesus sagt es hier, Besitz verkauft, den Armen gegeben. Und nicht einfach so als eine Art Test einmal in der Vergangenheit. Ich habe es einmal gemacht und jetzt habe ich diese Checkbox abgetickt und jetzt häufe ich mir wieder Besitz an. Nein, Jesus sagt, verkauf in der Gegenwart alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und dann komm, folge mir nach. Wer nicht alles aufgibt, der kann nicht mein Jünger sein. Der reiche Mann in der Geschichte fiel beim Test durch. Und ich habe keine Hand gesehen. In einer Kirche, in einem Gottesdienst, in einem Raum, wo Leute sind, die sagen, ich bin ein Jünger von Jesus. Und doch können wir nicht mit ehrlichem Gewissen und Herzen hier stehen und wenn wir diesen Anspruch von Jesus hören in unser Leben, können wir nicht sagen, doch, das habe ich getan. Und wahrscheinlich fühlt sich der eine oder andere eher in der Situation dieses jungen, reichen Mannes, der diese taffen Worte von Jesus hört und so ein bisschen traurig, ein bisschen entmutigt wegläuft. Und in diese Situation von Verunsicherung, und ich glaube, die war spürbar zwischen Jesus und dem jungen Mann, ergreift Jesus wieder das Wort und er setzt noch einen drauf. Ist das Deutsch? Das ist Deutsch. Er setzt noch einen drauf. Er sagt, Jesus sagt, ich versichere euch, das, was ich jetzt sage, ist ganz sicher. Amen, Amen. Das ist sicher. Für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen, um es noch deutlicher zu sagen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und an dieser Stelle haben wir diesen bekannten Vergleich, das Kamel durch ein Nadelöhr. Jesus, du bist auch ein großer Mutmacher hier. Ist es wirklich so schwer, für mich das ewige Leben zu bekommen? Ist es wirklich so tough? Okay, vielleicht gehöre ich ja nicht zu den Reichen. Vielleicht hat Jesus einen Bill Gates gemeint oder irgendwelche Hollywood-Stars oder solche, die mit diesen Autoreifen herumfahren. Vielleicht waren das die Reichen. Vielleicht war dieser junge Mann in der Geschichte ein großer König mit viel Geld, einem Palast. Nein, dieser junge Mann war sicher ein reicher Mensch zu seiner Zeit. Aber im Vergleich mit uns heute sind wir wie Könige und leben wir wie Könige. Im Vergleich mit dieser Welt, jetzt in der Gegenwart, gehören wir als Schweizer zu den privilegierten 1% der Top-Reichen. Es gibt eine Homepage, ihr seht die im Hintergrund, da kann man eingeben, was für ein, wo man auf der Reichtumsrangliste ist. Dann gibt man sein Jahreseinkommen ein. Ich habe jetzt hier mal 60.000 Franken gewählt. Und dann rechnet er, wo du stehst. Bei 60.000 Franken Jahreseinkommen gehörst du zu den 0,62% der reichsten Menschen dieser Welt. Wenn wir mal 45.000 Franken Jahreseinkommen eingeben, selbst dann gehört man noch zu den 1,35% der Reichen. Und wenn jemand 80.000 Franken im Jahr verdient, dann bist du bei den 0,29% der top-privilegierten Reichen dieser Erdkugel. Wenn in der Bibel von den Reichen die Rede ist, dann sollten wir unsere Ohren auftun und sagen, ja, hier bin ich. Ich höre zu. Alles andere wäre geheuchelt und gelogen. Blöderweise trifft uns jetzt diese Geschichte noch einiges direkter. Erstens gehören wir nicht zu jenen, die alles aufgegeben haben, um Jesus nachzufolgen. Zweitens sind wir in dieser Kategorie reich. Und eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Reich Gottes. Und das ist genau, was Jesus in dieser Geschichte sagt. Und es trifft dich und mich. Wer von euch hat ein Problem an dieser Stelle? Wer fühlt sich ein bisschen in seinem Frieden aufgerüttelt? Ein bisschen verunsichert? So, was machen wir jetzt? Ich dachte, eine Option wäre, die Predigt hier zu beenden. Aber eine gute Idee ist manchmal, einen schlechten Bibelkommentar in die Hand zu nehmen. Und einige Bibelkommentare sagen hier an dieser Stelle, dass es in der Jerusalemer Mauer ein kleines Tor hatte. Und dieses Tor hieß Nadelöhr. Und wenn ein Kamel auf die Knie ging und der Reiter sich bückte, kam er gerade so hindurch. Und so wollte Jesus sagen, schau, es ist schwierig, in Gottes Reich zu kommen. Aber mit viel Demut, Gebet und Anstrengungen schaffen es einige. Also, streng dich an. Wer nicht alles aufgibt, wer nicht 100% nachfolgt, nur Gott zu oberst. Bist du reich? Ja, dann wird es noch einiges schwerer. Nur wenige sind auf dem schmalen Weg. Bist du rauf? Prüf dich. Hast du alles losgelassen? Bist du ein echter Jünger? Hängst du nur an Jesus? Oder doch noch an Besitz, Häuser, Autos, Hobbys, Familie? Merkt ihr, was wir in diesem Moment versuchen? Wir versuchen, ein Kamel durch ein Nadelöhr zu quetschen. Wir versuchen, uns zu rechtfertigen. Eigentlich wurden wir überführt an dem Punkt vom Game Over. Und doch versuchen wir uns irgendwie hindurchzuschlaufen, durch das Nadelöhr zu quetschen. Schlechter Bibelkommentar. Es gab kein solches Tor mit dem Namen Nadelöhr. Unterdessen gibt es eines, aber erst nachdem diese Theorie aufkam. Völlig frei erfunden. Absoluter Blödsinn. Gibt es nicht. Und es leitet zu einer falschen Auslegung des Bibeltextes. So schnell verpassen wir die eigentliche Absicht, was Jesus diesem jungen Mann sagen wollte. Was will Jesus diesem jungen Mann sagen? Was will er dir und mir heute Morgen sagen? Jesus sagt Folgendes. Du willst aus eigener Kraft ins Reich Gottes kommen, dann stell dir das größte Tier vor, das du kennst. Und wir würden sagen, den Elefanten oder den Giraffen. Aber ein Jude in der Zeit von Jesus sagte das Kamel. Das war das größte Tier, das er regelmäßig sah. Und dann sagt Jesus, stell dir die kleinste Öffnung vor, die du kennst. Und da kam das Nadelöhr ins Spiel. Okay, eher geht das größte Tier durch die kleinste Öffnung, als du in Gottes Reich. Und hier kommt der Schlüssel. Jesus, ich glaube, ihr habt es auf dem Screen. Jesus will dem Mann in der Geschichte nicht zeigen, was er tun kann, um sich das ewige Leben zu verdienen. Im Gegenteil, er will ihm zeigen, dass er nichts tun kann, um sich das ewige Leben zu verdienen. Jesus sagt ihm unmöglich. Klipp und klar. Ich schaffe nicht mal dieses Kamel durch das Nadelöhr zu quetschen, geschweige denn ein echtes. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als du in Gottes Reich. Und Jesus sagt das zu uns. Wie also quetscht man ein Kamel durch ein Nadelöhr? Es geht nicht. Es ist unmöglich. Ist es schwer für dich, in Gottes Reich zu kommen? Schwer ist untertrieben. Wenn du vollkommen sein willst, um so das ewige Leben zu erben, wie dieser Mann in der Geschichte, Vers 21, dann musst du auch wirklich vollkommen sein. Kleine Randnotiz, Game over. Keine Chance. Wenn wir diese Geschichte lesen, in unserem Frieden aufgerüttelt werden und denken, ich muss mehr aufgeben, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss meine Prioritäten umordnen, Gott höher setzen, ich muss mehr Geld weggeben, dann quetschen wir ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und es wird nicht funktionieren. Diese Geschichte von Jesus ist keine Motivationspredigt für einen radikaleren Lebensstil. Nein, diese Predigt von Jesus ist eine Demotivationspredigt für unseren, für deinen und meinen Versuch, unseren Kragen in den Himmel zu heben. Gib dir mehr Mühe. Im Gegenteil, er sagt, du hast keine Chance. Und Gott sei Dank, sagt Jesus uns das so klipp und klar. Gott sei Dank. Wisst ihr, was die richtige Reaktion auf diese Geschichte ist? Da war ich ein bisschen gemein. Das habe ich nicht abgedruckt und nicht auf dem Screen. Die Geschichte geht weiter. Im Vers 25. Und da kommt die Reaktion der Jünger. Vers 25. Als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Und sie riefen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und ich finde das eine sympathische Reaktion. Und theologisch einiges besser, als ein dummes Tor zu erfinden, um ein Kamel doch noch irgendwie durch ein Nadelöhr zu quetschen. Die Reaktion der Jünger ist absolut richtig. Sie waren bestürzt. Und das griechische Wort ist extrem stark. Sie haben ihren Verstand verloren. Sie flippten aus. Was, wenn es so hart ist, wenn die Anforderungen so hoch sind, wer überhaupt kann dann gerettet werden? Die Jünger dachten nicht, ah ja, wenn wir auf unseren Knien kriechen, werden wir es irgendwie schaffen. Nein, sie dachten, Hilfe. Hilfe, wenn es so tough ist, wer überhaupt? Und dann Vers 26. Und Jesus sah sie an. Ein kleines Detail. Jesus schaut sie an. Jesus schaut ihnen in die Augen. Er schaut verunsicherten, ängstlichen Jüngern in die Augen. Er schaut den Verzweifelten in die Augen. eine Schar, die vor ihm steht und sich wundert und aufgerüttelt ist. Wer überhaupt? Gehöre ich dazu? Eine Schar von Menschen, denen gerade der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Er schaut dir heute Morgen in die Augen. Und Jesus schaut sie an und sagt, menschlich ist es unmöglich. Und das wäre der zweite Punkt für ein Amen dieser Predigt. Sehr gut. Wäre es bei dem geblieben, menschlich ist es unmöglich, wäre es bei dem geblieben, hätte die Geschichte hier ihr Ende gefunden, dann gäbe es heute einen unangenehmen Tag. Käme nicht als nächstes Wort ein Aber, dann wären wir für immer Game Over. Für Menschen ist es unmöglich, aber, sagt Jesus, für Gott ist alles möglich. Und ich habe einen großen Wunsch für heute Morgen und das ist eigentlich immer der gleiche. Und das ist der, dass wir wegschauen von uns selbst und hinschauen zu Gott. Das ist übrigens Glaube. Hinschauen zu Gott. Und diese Veränderung von wegschauen von sich selbst zu hinschauen zu Jesus ist Buße. Ein Umkehren, ein Umdenken. Für Gott ist alles möglich. Was musst du Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Es ist die falsche Frage. Es gibt nur einen, der gut ist, sagt Jesus. Du kannst versuchen, vollkommen zu sein. Dann fang mal an. Halte die Gebote. 1-10. Und dann lieb deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und schon dort wirst du scheitern, wenn du ehrlich bist. Der Thron von deinem Herz ist ein umkämpfter Platz. Und oftmals sitzt jemand anders drauf als Jesus Christus. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir das bejahen. Geld, Ansehen, Familie, Karriere, Egoismus. Deine Radikalität für Jesus ist so viel kleiner, als du denkst. Und wir sind noch so viel weiter weg von Vollkommenheit, als dass wir manchmal glauben. Und desto eher wir das begreifen, desto schneller verändert sich unser Herz. Es gibt nur einen, der vollkommen ist. Und sein Name ist Jesus. Und sein letzter Schrei auf dieser Erde war, als er erhöht war an einem Kreuz. Und er schrie in diese Welt, es ist vollkommen vollbracht. Und wo wir scheitern, täglich siegt er. Wo wir die Gebote brechen, täglich hat er sie alle gehalten. Wo wir ungerecht sind, war er gerecht. Wo wir voller Sünde sind, war er sündlos. Wo wir oftmals nicht aufgeben, hat er alles aufgegeben bis zu seinem Tod. Wo wir inkonsequent sind, war er konsequent bis zu seinem letzten Atemzug. Wo wir so fehlerhaft und mangelhaft sind, war er fehlerlos. Und es gibt nur einen Weg zum Leben. Und dieser Weg ist nicht deine Radikalität, nicht deine Hingabe, nicht deine Heiligkeit, nicht einmal deine Liebe. Dieser Weg ist eine Person. Und diese Person hat einen Namen und sein Name ist Jesus Christus. Und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als alleine durch mich. Für dich und mich ist es unmöglich. Unmöglich. Der einzig mögliche Weg hat Gott alleine geöffnet und er geht über Jesus. Und Gott muss manchmal eine Tür richtig laut zuschlagen und zunageln, damit wir endlich aufhören, uns durchzuquetschen. Und ich glaube, Jesus macht das in dieser Geschichte. Uns durch die Tür unserer eigenen Anstrengungen zu Gott zu quetschen, ist so unmöglich, wie ein Kamel durch ein Nadelöhr zu bringen. Und die ganze Bibel versucht dir das klar zu machen. Dein Friede ruht nicht in dir, sondern in Gott. Dein Vertrauen schaut nicht nach innen, sondern nach außen. Da ist dein Gott und er liebt dich. Und du kannst ihm vertrauen. Er hat alles getan. Er hat es vollkommen vollbracht und er hält dich. Mach dich nicht kaputt mit Fragen darüber, ob es genügt oder nicht. Es gibt nur einen Ort, wo es genügt hat und wo es genug war. Und das war, als Jesus am Kreuz starb. Und es ist befreiend zu wissen, dass es aus mir heraus nicht genügt. Es hilft mir, um mich an Jesus festzuhalten. Jesus kennt dich, er schaut dir in die Augen, er kennt dein Doppelleben, er kennt deine Fehler, er kennt versteckte Gedanken, er kennt jedes versteckte Zimmer deiner Seele. Er kennt Rebellion, er kennt Stolz, er kennt unser Versagen und er weiß über allem Bescheid, über allem. Und trotzdem will er dich. Trotzdem liebt er dich. Nicht nur trotzdem, genau deswegen geht er und kommt zu dir. Du musst dich nicht zuerst verändern, um von Gott geliebt zu werden. Nein, er liebt dich. Und das führt zu Veränderung. Du musst dich nicht zuerst verbessern, um von Gott geliebt zu werden. Nein, er liebt dich. Und das führt zu einem veränderten Leben. Du musst gar nichts tun, damit Gott dich liebt. Und ich kapiere das immer noch nicht. Jesus liebt dich. Er hat das für Menschen Unmögliche gemacht. Für ihn ist alles möglich. Bedeutet das, dass uns die Forderungen von Jesus egal sind? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, diese Liebe motiviert uns, unser Leben hinzulegen, ihm den Platz auf dem Thron unseres Herzens zu geben. Diese Liebe aus freien Stücken heraus motiviert uns, noch radikaler und hingegeben und leidenschaftlicher für ihn zu leben. Und diese Liebe gibt uns eine Botschaft in unser Herz, die wir haben für diese Welt. Menschlich ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Das Erleben von Gottes Liebe führt nicht zu Gleichgültigkeit, sondern zu dankbarem Staunen und zu einem veränderten Leben. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du so klipp und klar die Tür zuschlägst. Menschlich ist es unmöglich. Du rufst uns auf, zum Aufhören, uns an uns selber zu klammern, unser Vertrauen und unseren Frieden auf uns selber zu bauen. Und du reißest uns den Boden einmal unter den Füßen weg, damit man einen Stock tiefer geht, wo deine Gnade ist. Wo wir anfangen wegzuschauen und alles findet in dir. Und danke ist dir an Gott, der uns so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat auf die Welt, der am Kreuz gestorben ist, für dich und mich. Und Wiederherstellung geschenkt, Leben, angenommen sein, Frieden, geliebt sein. Und Jesus, danke, dass das die Kraft ist, die unser Herz von innen heraus verändert. Aus einer Freiheit, aus dem Geliebtsein heraus. Dass da etwas von innen strahlt. Und ich bitte für jeden, der heute Morgen da ist, dass wir das erleben dürfen. Während der Zeit der nächsten Lieder, dass wir aufschauen zu dir, wegschauen von uns selber, dass wir das Nadelöhr und das Kamel behalten und sagen, ja, es ist unmöglich, aber für dich ist alles möglich. Amen.